Ich darf jetzt Herrn Strobel bitten, uns etwas über die Robotic Surgery bei Kopf-Hals-Tumoren zu erzählen. Bitte, Herr Strobel.
Ja, schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es geht eigentlich mit einem chirurgischen Thema weiter, der Robotic Surgery bei Kopf-Hals-Tumoren. Ich muss in diesem Haus noch einmal Professor Theodor Billroth erwähnen, der vor 150 Jahren die erste Laryngektomie durchführte. Das war ein relativ aufwendiger, mutilierender Eingriff. Die Frage ist, was würde Professor Billroth sagen, wenn er diese Situation sehen würde, ein Roboter, der im Mund seine Kreise zieht und nach einer gewissen Zeit transoral einen resezierten Larynx zum Vorschein kommen sieht. Ich bin überzeugt, er würde staunen, aber als Pionier würde er bestimmt auch bald wieder fest den Boden unter den Füßen haben und Interesse zeigen und auch hier versuchen, sich einzubringen und die Entwicklungen voranzutreiben. Grundsätzlich ist es ja in der Onkologie immer so, und mit diesem Thema beschäftigt sich ja der Vortrag, dass es immer darauf abzielt, so wenig wie möglich Mortalität und Morbidität zu haben. Und hier haben wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten mit der multimodalen Therapie bei den Kopf-Hals-Tumoren sehr große Schritte nach vorne gemacht, sei es auf dem Gebiet der Chirurgie mit den Verbesserungen der Visualisierung. Wir haben jetzt vorhin gerade vom Endoskop gehört, aber auch mit dem Mikroskop konnte man hier deutlich besser Operationsbedingungen schaffen. Auch die neuen Gerätschaften brachten sicherlich Verbesserungen. Ich erwähne hier eben die Laserchirurgie, aber auch die Roboterchirurgie. Auf dem Gebiet der Radiotherapie waren es auch Verbesserungen in vielerlei Hinsicht mit den diversen Teilchenbestrahlungsmöglichkeiten, aber auch mit speziellen Radiotherapie Plänen, die optimiert werden wurden. Und auf dem Gebiet der Systemtherapie hielt ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Immuntherapie und die zielgerichtete Therapie ergänzend zur Chemotherapie Einzug. Also wir haben hier viele Möglichkeiten, die Sachen zu optimieren, und der Roboter, wie gesagt, ist eines dieser Dinge. Aber schrittweise noch hier in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts entwickelte sich aus der Chirurgie von außen die transorale, minimalinvasive Chirurgie, begünstigt das Ganze eben durch die Entwicklungen, durch die Möglichkeiten, Laser und Mikroskop anzuwenden. Und wie bereits im vorhergehenden Vortrag erwähnt, wurde dann durch die Einführung des Endoskops eine weitere Möglichkeit geschaffen, die Visualisierung zu optimieren. Das fing zuerst im HNO-Bereich in der Nase an, aber schon bald trachtete man danach auch im Mund-Rachenraum mit dem Endoskop hier die Vorteile zu nutzen. Das Ganze gepaart dann auch mit winkelbaren Instrumenten, die im Gegensatz zur Laserchirurgie aus der Sichtachse heraus operieren konnten, auch in Winkeln und in versteckten Regionen. Hier sehen wir eine kurze Videosequenz, links die endoskopischen Möglichkeiten, die wir jetzt bei Resektionen im Bereich, zum Beispiel hier, wie man sieht, Zungengrund haben, und auf der rechten Seite die mikroskopische Darstellung. Wobei man sagen muss, dass wir hier mit dem Endoskop, wo wir wirklich mit dem Auge direkt am Ort des Geschehens sind und auch ums Eck schauen können, mobiler sind, wesentliche bessere Darstellungsmöglichkeiten haben als mit dem starren Rohr und dem Mikroskop. Die Entwicklung des Roboters oder der Operationsroboter, der Da Vinci-Operationsroboter, erfüllt diese Wunschvorstellungen, die wir eigentlich da vor 20 Jahren dann hatten, dass wir sozusagen bessere Einstellungsmöglichkeiten haben, ums Eck operieren, bessere Visualisierung in einem Gerät, und so hielt diese Operationsroboter nicht nur auf der HNO, aber auch in der HNO zu Beginn der 2000er Jahre Einzug in die Chirurgie. Am Roboter selbst ist eben an einem Arm ein Endoskop angebracht und an den drei weiteren Armen dann winkelbare Instrumente, wo wir hier transoral sehr gute Operationsbedingungen vorfinden. Das Ganze ist roboterassistiert, diese Chirurgie. Das heißt, der Chirurg sitzt an einer Konsole und bedient von dort aus die einzelnen Roboterarme. Bei der transoralen Chirurgie verwenden wir von diesen vier verfügbaren Armen drei. An einem ist das Endoskop und an den zwei weiteren dann die Präparationsinstrumente. Wie gesagt, seit Beginn der 2000er Jahre ist dieser Roboter, diese Entwicklung hat Einzug genommen in der Medizin, und 2009 wurde er dann für die HNO zugelassen. Seither hat es immer wieder Weiterentwicklungen gegeben. Es gibt mittlerweile die vierte Da Vinci Generation der Firma Intuitiv. Nichtsdestotrotz sind die Systeme nicht spezifisch für den HNO-Bereich und daher immer noch klobig, und es fehlt auch etwas die taktile Rückmeldung, sodass wir nach wie vor sozusagen uns freuen, wenn die Entwicklung voranschreitet. Es sind schon die nächsten Geräte wieder im Entstehen, und es gibt auch ein Alternativgerät, nämlich den Da Vinci SP, mit dem man auch sehr gut sozusagen in Richtung Larynx dann operieren kann, weil hier sozusagen so wurmartige Instrumente bessere Operationsbedingungen schaffen. Ich möchte aber jetzt noch die einzelnen Regionen durchgehen, wo wir mit dem Roboter in der Onkologie Vorteile sehen. Hauptsächlich und das Kerneinsatzgebiet ist im Bereich des Oropharynx. Hier haben wir mit dem Roboter die Möglichkeit, im Gegensatz zu den anderen gängigen Operationsmethoden, Gewebe en bloc abzutragen, und hier auch besteht dann in weiterer Folge eine klare Aussagemöglichkeit hinsichtlich des Resektionsrandes, und im besten Fall hat der Patient hier die Chance, ohne Radiotherapie bei einem entsprechenden Tumorstadium davonzukommen. Das Ganze wird noch interessanter, wenn man die HPV-Diskussion mit einfließen lässt, weil hier doch zahlreiche Deeskalationsstudien jetzt kursieren und wir wahrscheinlich dann in weiterer Folge doch bei einer klaren histologischen Aussage auch die Bestrahlung deeskalieren können. Prinzipiell erreicht man mit dem Operationsroboter in sehr großer Prozentzahl, also in der Literatur wird von 90% beschrieben, eine R0-Resektion bei T1-T2-Karzinomen, sodass hier wirklich das einen großen Vorteil darstellt. Eine weitere Indikation im Bereich des Oropharynx ist die Detektion von Primärtumoren bei zervikalen KUB-Patienten. Auch diese nehmen ja im Zuge der HPV-Tumorerhöhung stetig zu. Großes Lymphknotenkonglomerat am Hals, kleines Primum. Und während man bei der PET-CT-Untersuchung eine Primatumordetektionsrate von 50% hat, wird die durch die Resektion der Tonsillen, aber auch einer guten Mukosektomie des Zungengrundes auf bis 80%, 85% hinaufgeschraubt. Wichtig auch zu erwähnen ist, dass es auch beim Operationsroboter Blutungen immer wieder auch Probleme machen können. In der Literatur bis zu 20% beschrieben. Die Gefahr, weil er ja eben in der Onkologie viel eingesetzt wird, ist bei Rezidiven oder vorangegangener Bestrahlung, aber auch Komorbiditäten. Die chirurgische Erfahrung des Operateurs dürfte auch Einfluss nehmen. Prinzipiell ist es bei einer Blutung post-TORS meistens oder oftmals so, dass die schon im OB versorgt werden muss. Also man sollte schon trachten, auch intraoperativ auf eine gewissenhafte Blutstillung zu achten, sei es mit Gefäßclips oder theoretisch auch Ligaturen von außen von zuführenden Gefäßen im Rahmen der Neck Dissection, wenn diese einseitig gemacht wird. Auch Fibrinkleber kann aufgebracht werden. Letztendlich kann es aber auch so weit kommen, dass bei einer ausgiebigen Operation eine Schutztracheotomie angelegt werden muss. Wenn wir die Etage tiefer gehen, muss ich sagen, dass auch hier chirurgische Resektionsmöglichkeiten bestehen im Bereich des Hypopharynx, im Bereich der Supraglottis. Es kann sehr wohl mit dem Roboter bei guten Einstellungsbedingungen eine supraglottische horizontale Larynxteilresektion durchgeführt werden. Hier gibt es aber in der Literatur noch nicht so viele Daten, die, wie bereits erwähnt, Filigranität des Instruments lässt nach wie vor etwas zu wünschen übrig. Also hier sind die Entwicklungen der nächsten Jahre sicher von Vorteil, um auch hier weiter chirurgisch tätig werden zu können. Ebenso im Bereich des Larynx. Hier möchte ich noch einmal auf das eingangs erwähnte Szenario zurückkommen, einer Laryngektomie mit dem Da Vinci-Roboter. Diese kann logischerweise nur durchgeführt werden, wenn es sich um niedrig maligne endolaryngeale Tumore handelt oder im Rahmen einer Rettungschirurgie, wo man einfach sicher davon ausgehen kann, dass der Tumor nicht in die Weichteile oder durch den Larynx hindurch sich ausbreitet. Hier eine kurze Bildfolge, wie man sich das vorstellen kann. Die transorale robotische Laryngektomie, also es wird ein Tracheostoma angelegt, ein chirurgisches, und über diesen kleinen Schnitt wird dann noch kranial die Trachea noch so weit wie möglich mobilisiert. Anschließend wird über den Mund der Roboter eingestellt, und ähnlich wie bei der supraglottischen Laryngektomie wird dann die Schnittführung gesetzt, also im Bereich der Valecula, dann in der aryepiglottischen Falte und entlang des Larynxstützgerüstes dann noch kaudal präpariert, dabei auch die zuführenden Gefäße natürlich suffizient versorgen. Hier gibt es, wie gesagt, einige Angaben in der Literatur. Der Larynx selber wird dann, nachdem der Pharynxschlauch selber wird, nachdem der Larynx entnommen wurde, dann mit einer horizontalen Naht robotisch verschlossen. Gut, hier noch ein weiteres Einsatzgebiet des Operationsroboters, nämlich parapharyngeal oder retropharyngeal, dies meist auch in Kombination mit anderen Zugängen in diesem Bereich in diese spezielle anatomische Region retro- und parapharyngeal beziehungsweise in die Fossa retromandibularis gibt es ja diverse Zugänge von transzervikal, transparotidial oder auch infratemporal. Letztendlich geht es hier um Pathologien, die meisten Speicheldrüsentumore sind in dieser Region. Es kann auch ein Igel-Syndrom sein oder ein pathologischer Lymphknoten, der sich dort befindet. dass man die Sache rein robotisch löst über den transoralen Zugang. Dazu gibt es ein paar Kriterien, die beachtet werden müssen. Auf der einen Seite darf dieser Speicheldrüsentumor nicht mit der Parotis kommunizieren, sodass man den wirklich schön herauslösen kann. Es muss auch medial der Gefäße liegen, nicht zu weit kranial zur Schädelbasis. Prinzipiell, wenn man diese Resektion anstrebt, soll man natürlich mit der Inside-Out-Anatomie gut vertraut sein. Das heißt, hier auch die nervalen, vasalen und muskulären Strukturen im Bereich des Parapharyngealraums von innen nach außen kennen. Letztendlich, wenn das aber schön umschriebene Tumore sind, kann man die sicher von transoral auch gut mobilisieren und entfernen. Es wird in der Literatur auch noch von Zugängen von außen mit dem Roboter berichtet. Hier haben wir in Linz wenig Erfahrung damit. Das geht dahin, dass man auch Halszysten entfernen kann oder auch Schilddrüsenoperationen durchführt, bis hin zu Neck-Dissections. Letztendlich geht es hier hauptsächlich um kosmetische Überlegungen mit Hautschnitten nicht am Hals, sondern hinter dem Ohr oder axillär. Prinzipiell scheint ein Vorteil in der Literatur auch beschrieben, dass es zu keiner Zeitverzögerung für einen Radiotherapiestart gibt, weil der Eingriff weniger mutilierend ist und es auch weniger Komplikationen gibt, weniger Serome etc. Hier noch unsere Zahlen, die wir in Linz in den letzten Jahren zusammengebracht haben. Wir werden heuer Ende des Jahres auf ca. 125 robotische Eingriffe kommen. Prinzipiell ist die Sache onkologisch, nicht onkologisch derzeit noch relativ ausgewogen, wobei wir im letzten Jahr den Roboter mehr großzügiger eingesetzt haben und dadurch auch mehr nicht-onkologische Eingriffe durchführen konnten. Von den 150 Primärfällen, die wir in Linz haben im Jahr an onkologischen Patienten, können wir 15 robotisch operieren. Zusammenfassend sei noch gesagt, die transorale und transzervikale minimalinvasiven Zugänge mit dem Endoskop und flexiblen Instrumenten erweitern und verbessern das minimalinvasive Spektrum. Die robotischen Systeme sind auf solche Anforderungen eigentlich zugeschnitten und werden auch in den nächsten Jahren stetig verbessert werden. Vor allem, wie gesagt, mit dem Single-Board-System erwarten wir uns im HNO-Bereich eine Erweiterung des Operationsspektrums in Richtung Larynx. Und für TORS-Eingriffe gibt es derzeit eine hohe Evidenz im Bereich des Oropharynx Richtung Hypopharynx, supraglottischen Larynx, Parapharynx und so weiter. Mäßige Evidenz und Richtung Larynx eigentlich geringe Evidenz. Dankeschön.
Herzlichen Dank für die interessanten Ausführungen. Gibt es jetzt hier vom Auditorium Fragen? Roboter? Also ich glaube, man muss es wahrscheinlich einmal wirklich selbst gesehen haben im Operationssaal, um einschätzen zu können, wie diese ganze Aufstellung geht. Aber vielleicht noch zum Schluss. Es gibt ja viele herkömmliche Chirurgen, die sagen, naja, was brauche ich für bestimmte Eingriffe in einen Roboter? Ist es sinnvoll? Zahlen sich die Kosten für sowas überhaupt aus? Wie sehen Sie das?
Also durchaus, denke ich, weil, wie gesagt, gerade bei diesen Beispielen, wo man dann auf eine adjuvante Radiotherapie oder überhaupt auf eine primäre Radiochemotherapie verzichten kann, macht es sicher Sinn. Letztendlich wird bei uns der Roboter ja in der Klinik von mehreren Abteilungen benutzt und amortisiert sich auch auf diese Art und Weise. Und ja, ich sage, mit unseren 100, über 100 Eingriffen, die wir derzeit haben, sind wir natürlich zeitlich auch schon relativ flott jetzt geworden, sodass wir hier auch zu herkömmlichen Operationsmethoden keine Zeit liegen lassen, im Gegenteil, oftmals sogar schon schneller sind. Also auch das kann man ins Kalkül mit einbeziehen. Summa summarum wird sich das, denke ich, schon amortisieren mit der Zeit.
Eine Frage, inwieweit wirkt sich, vor allem wenn Sie ja auch normalchirurgisch operieren und roboterassistiert operieren, inwieweit fehlt Ihnen die Rückkopplung einfach? Nicht, weil normalerweise hast du einen Finger als Tastorgan und der gibt dir ja unglaublich viele Informationen über die Gewebssituation.
Das ist natürlich, wie ich bereits im Vortrag erwähnt habe, nach wie vor ein Nachteil, dass es keine taktile Rückmeldung gibt. Intuitiv versucht, glaube ich, bei der nächsten Generation das schon umzusetzen. Auch andere Systeme gibt es mittlerweile, die hier die Information geben. Prinzipiell ist es auch sozusagen, man lernt dann eigentlich mit den Eingriffen auch dieses Manko auszugleichen. Weil man dann doch auch durch die Präparation und es ist fast ein optisches, taktiles Empfinden, was man dann entwickelt. In gewissen Situationen bleibt es aber auch nicht aus, dass man aufsteht und einfach einmal hinschaut auch und schaut, wie ist die Situation, das noch einmal auspalpiert und dann noch einmal Gewissheit bekommt.
Es gibt noch eine Frage aus dem Chat. Und zwar sehen Sie auch in der Parotis-Chirurgie einen Vorteil der Roboterchirurgie. Wie werden hierbei Blutungen gehandelt?
Also in der Parotis-Chirurgie von außen, wie bereits angedeutet, ist der Roboter aktuell kein Diskussionspunkt, sehr wohl jedoch bei Operationen transoral, wenn man über den Parapharyngealraum Speicheldrüsentumore, die gut abgekapselt sind, erreichen kann. Man kann es rein robotisch lösen, aber auch in kombinierten Zugängen. Er spart sich auf diese Weise womöglich auch die Durchtrennung der Mandibula. Blutungsmäßig ist, wie gesagt, von außen in dem Fall jetzt nicht das Thema, sondern bei der transoralen Chirurgie, wie ich schon erwähnt habe, Sorgfalt geboten, dass es zu keinen größeren Blutungen kommt. Und hier muss man großzügig mit Klippungen arbeiten, um die Gefäße gut zu versorgen.
Gut, aber prinzipiell ist die Antwort parotische Chirurgie von außen nein.
Richtig.
Parapharyngeal
gelegene parotische Drüsentumore, theoretisch auch,
wären eine Indikation.
Richtig. Ja.